Und jetzt kommen wir zum Lieblingsfehler diesen Monats. Und nimmt uns Thomas mit. Thomas arbeitet auf einer Intensivstation. Und kleinere Intensivstation und kurz vor Feierabend wird noch eine 74 Jahre alte Frau, 74 geborene Frau aus dem OP.
Kleiner, feiner Unterschied.
Deutlicher Unterschied. Ja.
Wobei bald nicht mehr so riesig. Nach offener, weil komplizierter Cholezystektomie aufgenommen bei chronischer Cholezystolithiasis. Übergeben wird vorerst keine Antikoagulation, weil sie hat ein erhöhtes Blutungsrisiko wegen einem Faktor 5-Mangel. So war es bei der chirurgischen Aufnahme dokumentiert und das stand auch so im Anästhesieprotokoll. Dann stand da noch Zustand nach Thrombophlebitis. Ich hasse den Begriff Zustand nach, aber das ist ein persönliches... Also, was soll das heißen? Zustand nach Hüft-TAP. Ich meine, ich schreibe doch auch nicht bei jedem Patienten ohne Hüft-TAP Zustand vor Hüft-TAP. Also, das ist doch... Dann schreibe ich dahin...
Das fände ich aber schön. Das kannst du jetzt Hüft-TAP bei allen
links,
Sachen.
Oder was? Ja, dann würde ich Hüft-TAP links und vielleicht noch ein Datum.
Okay, ja.
2022 Hüft-TAP links. Das Fair. Zustand nach ist einfach nur ein Füllwort. Völlig überflüssig. Sagt nichts aus.
Ja. Das ist aber nicht der Lieblingsfehler, aber es ist auch ein
das
Fehler.
Das Einzige, wo ich Zustand nach akzeptiere, auch wenn ich es nicht schön finde, ist, wenn mehrere OPs vorher sind. Also zum Beispiel Zustand nach diversen Uro-OPs. Da kann ich irgendwie nachvollziehen, dass es... Aber da könnte man auch diverse Uro-Vor-OPs schreiben, ohne Zustand nach. Zustand nach ist nur Füllung. Gut.
Weißt du, was meine Füllung ist, die ich hasse? Intubiert und beatmet. Ja, was soll denn sonst? Ja, intubiert und nicht beatmet. Ja,
nicht beatmet.
Spontan atmen.
Hä? Beatmet und nicht intubiert. Nein,
ja,
das ist Quatsch.
Das ist doch Unsinn.
Ja.
Tom, das habe ich auch schon mal geschrieben.
Das schreibe ich ganz oft.
Ja, aber ist doch so. Dann muss man sagen, intubiert und orotracheal intubiert und druckkontrolliert beatmet. Das ergibt einen Mehrwert für einen Leser. Aber intubiert und beatmet ist irgendwie so...
Ja, das stimmt.
Das ist wie neulich Reanimation bei Kreislaufstillstand. Ja, warum haben Sie ihn denn sonst reanimiert?
Ja, wir schweifen wirklich ab, wobei ich bei intubiert und beatmet wirklich denke, der kann ja auch intubiert sein und spontan atmen.
Ja, komm.
Ja, ist nicht wahrscheinlich, aber das ist...
Naja, wenn du jemanden aus dem OP übernimmst,
ja,
und dann
ja,
im Arztbrief steht,
ja,
intubiert und beatmet.
Hast ja recht.
Ich schreibe immer, der Patient wurde nachbeatmet aus dem OP übernommen. Fertig.
Ja, kann auch eine NIF-Maske sein.
Approved by Dana.
Ist er wirklich?
Okay, jetzt sind wir komplett abgeschweift.
Oh Mann, Entschuldigung,
okay,
ja.
Also,
ist schon wieder spät.
Zustand nach Thrombophlebitis. Phlebitis. Genau, wurde nicht weiter hinterfragt. Dann, Station, Schichtdienst, also nur 7 bis 16 Uhr, danach ein Nachtdienst, der das Ganze dann im Bereitschaftsdienst macht, durch die Anästhesie. Am nächsten Tag durch andere Kollegen betreut oder Kolleginnen, was ja auch nicht so untypisch ist. Am zweiten Postop-Tag wurde dann eine prophylaktische Antikoagulation mit Clexane angefangen und am dritten Postop-Tag entwickelte die Patientin massive Dyspnoe und SpO2-Abfall im Rahmen einer Mobilisation. CT-Angio, beidseits zentrale LAE, niedriger PESI-Score, fehlende Rechtsherzbelastung, also keine zum Beispiel mechanische Thrombektomie bzw. Lyse, aber trotzdem eine therapeutische Antikoagulation mit niedermolekularem Heparin. Naja, Patientin hat sich gut erholt und man konnte sie dann auch auf die Normalstation verlegen. Aber Thomas ließ die Geschichte nicht los und er hat dann, als er wieder da war, nochmal ein bisschen in die Blätter reingeguckt und die Patientin auch befragt. Und sie hatte schon 2 Frühaborte und eine Totgeburt und hat auch schon mehrere Thrombosen gehabt. Und so wurde aus dem Faktor 5 Mangel eine Faktor 5 Mutation mit Thrombophilie.
Upsi.
Und das wurde einfach im Endeffekt von irgendeinem Kollegen und einer Kollegin falsch in den Arztbrief übernommen und von allen dann so weitergetragen. Ja, im Endeffekt haben wir 3 Käsescheiben, also Mangel und Mutation wurden von einem Aufnehmenden vertauscht. Es wurde dann aber auch in das Anästhesieprotokoll so übernommen, 2. Käsescheibe, und der ITS-aufnehmende Arzt hat das Ganze auch nochmal so übernommen und hat auch nicht die Diskrepanz, also keiner hat die Diskrepanz zwischen Blutungsrisiko und stattgehabten Thrombosen bemerkt, die sogar aus allen Dokumentationen hervorgegangen wäre, wenn man genau hingeguckt hätte. Ja, also hätte die Patientin eigentlich sogar eine Hochdosisprophylaxe oder zumindest eine sofortige Prophylaxe erhalten müssen. Meine erste Frage dazu ist, hätte der Fehler bei euch passieren können in eurer Klinik?
Ja. Ja.
Ja, würde ich auch sagen.
Vor allen Dingen bei Leuten, die noch händisch irgendwelche Sachen schreiben, ist ja Mangel und Mutation vielleicht auch noch was. Das M siehst du noch und dann,
ja.
Was kommt dann dahinter? Also echt auch ein Problem.
Ja, aber auch, glaubt ihr, dass es jedem unserer Kollegen, Kolleginnen, die sich nicht mit sowas, mit Gerinnung, also ich meine, als Intensivmediziner, gerade als chirurgischer Intensivmediziner, also für chirurgische Fächer Intensivmediziner, setzt man sich ja doch mehr oder weniger tagtäglich mit Gerinnung auseinander, weil es halt eins unserer Hauptthemen ist. Aber wenn du in einem anderen Bereich arbeitest, dann ist Gerinnung halt, und ob denn der Unterschied zwischen Mangel und Mutation, also jetzt alte Worte benutzt, ob ein Faktor 5 Leiden das gleiche ist wie ein Mangel, da setzt man sich vielleicht nicht immer mit auseinander.
Ja, zumal, wenn es halt irgendwo vielleicht auch schon steht oder die Patientin das halt irgendwie sagt oder wie auch immer, würde ich, je nachdem, wie wach ich vielleicht auch in der Prämedikationsambulanz wäre, wenn ich ganz ehrlich bin, also je nachdem, wie viele grüne Kügelchen ich habe, wäre das auch was, was mir vielleicht auch durch die Lappen hätte gehen können, wenn ich ganz ehrlich bin, weil man vielleicht dann doch irgendwie denkt, ja, okay, jetzt hier kurz vor knapp, ich muss jetzt hier noch eine Prämedikation machen. Die Patientin kam, keine Ahnung, um 17.30 Uhr ist Feierabend und um 17.25 Uhr schlägt die da auf, so ungefähr. Ich glaube, das ist legitim dann, dass man da nicht sofort schaltet. Nicht, dass das ist falsch, klar. Aber ja, ist halt blöd, dass es niemandem aufgefallen ist. Absolut. Ja, dass niemand mal wirklich noch weitergedacht hat. Weil ganz oft sind ja solche Sachen, die dann doch irgendwie, wenn du dann das Protokoll liest vor der Einleitung und dir denkst, warte mal kurz.
Voll. Ich glaube, das ist tatsächlich mein wichtigster Take-Home da draus. Und dann, auch da müssen wir uns alle immer wieder an die eigene Nase packen, weil wie oft geht man über irgendwelche Dinge, die nicht so 100% zusammenpassen, einfach hinweg, weil man eben in dem Moment gerade nicht die Kapazitäten hat, sich weiter darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, das habe ich mir schon aus anderen Fehlern wirklich mitgenommen und das passt hier genauso, dass man wirklich dieser Gedanke, irgendwas passt hier nicht so richtig zusammen, wie so ein inneres Stoppschild hat, dass wenn man denkt, irgendwas ist hier komisch, dass man dann denkt, stopp, jetzt muss ich nochmal bewusst darüber nachdenken, was passt hier genau nicht zusammen.
Im CRM ist das, glaube ich, I feel yellow.
Ja, genau. Das gehen wir direkt darin über, wie hätte man es vermeiden können, wäre jetzt ja die konsequente Frage, die wir danach stellen müssen. Also darf man keine Diagnosen mehr von Kollegen übernehmen? Schwierig. Also gerade in unserem
finde ich auch schwierig.
Gerade in unserem Fach ist es extrem schwer zu sagen, ich gucke nicht auf die Anamnese der Kollegen, der Kolleginnen. Also in der Prämien mag das noch gehen.
Ist ja unrealistisch.
Auf Intensivstation geht es gar nicht, weil ich die meisten Patienten, die ich aufnehme,
ich finde es auch in der Prämien schon schwierig.
Kann ich gar nicht mit denen reden. Und auch in der Prämien ist es schwierig.
Also da hast du halt auch immer den Zeitfaktor ehrlicherweise ja hinter dir. Ich meine, wir schleusen da meistens ungefähr 100 PatientInnen pro Tag durch unsere Prämed. Ja, und das mit 5 Leuten. ja, jetzt könnte man sagen, gut, 20, ne, das geht schon irgendwie in 8 Stunden. Auf der anderen Seite musst du halt auch immer überlegen, das sind halt keine ASA-1-Patienten und Patientinnen, sondern halt irgendwie ASA-3, 4 im Zweifel, wo du auch noch auf Station rennen und so weiter. Und Kinder und. Also ich finde das auch da zum Teil schwierig. Und klar überlege ich auch bei manchen Diagnosen, die von KollegInnen gestellt wurden. Also wenn irgendwo steht Zustand nach KHK, das hinterfrage ich schon. Aber bei anderen Sachen, die jetzt erstmal nicht sofort ins Auge springen.
Ja. Was ich als, ich meine, das hätte in diesem Fall jetzt wahrscheinlich nicht gegriffen, aber was ich grundsätzlich punkto Diagnosen gerade in der Prämed hilfreich finde, ist, sich einmal kurz darüber Gedanken zu machen, passen die Medikamente meines Patienten zu seinen Diagnosen?
Aber sie hatte keine
Nee, das stimmt. Deswegen sage ich, es hätte in dem Fall jetzt nicht geholfen, aber ganz oft fischt man dann doch noch irgendwelche Sachen raus, die man sonst nicht gefunden hätte.
Absolut, finde ich ein guter Punkt.
Ich bin ganz gesund. Ich nehme nur 20 Medikamente.
Ganz genau.
Was ich auf Intensivstationen noch gerne mache, wo ich dachte, vielleicht vielleicht verringere ich meine Käselöcher. Wir machen es so, dass wir erst eine Schreibtischübergabe machen. Und dann zur Visite gehen, morgens. Also wir gehen die Patienten einmal in Kurzform nur mit den wichtigsten Leuten, nämlich der den Frühdienst übernimmt, also oder die den Frühdienst übernehmen und der aus dem Nachtdienst geht, am Schreibtisch durch und dann machen wir die Visite, wo dann noch der Chef dabei ist und die Pflege und. Das hat den einen Vorteil, dass man vielleicht ein bisschen offener sprechen kann, weil der Chef nicht daneben sitzt und die Pflegeleitung und alle stehen drumrum. Und den zweiten Vorteil, den ich jetzt nennen will, dass ich es als häufig im Frühdienst Übernehmender so mache, dass ich mir immer die Kurve des Patienten aufmache, wenn ich da reingucke. Mhm. Sodass ich zum einen den verbalen Input meines Kollegen habe, der mir eine Geschichte erzählt und gleichzeitig die Diagnosen mitlesen kann. Und natürlich, ob ich dann morgens um 7 immer so wach bin, zu schalten, Thrombose und Faktor 5 Mangel passt nicht zusammen. Aber zumindest kann man versuchen, also habe ich die Chance, über 2 Organsysteme das Ganze nochmal nachzuvollziehen. Das finde ich ist nochmal einfach nur so als, weil wenn jemand dann Faktor 5 Mangel und deswegen keiner, und ich lese Thrombosen, dass ich dann vielleicht einfach denke, okay, also wirklich, vielleicht auch wenn er mir Thrombosen gar nicht übergibt, weil es für ihn nicht wichtig war. Ich meine, er soll ja nur das Wichtige erzählen, aber ja, so ein bisschen Double-Check nochmal.
Mir fällt es auch ehrlicherweise einfacher, wenn ich zusätzlich was lese.
Mir auch, ich kann es viel besser aufnehmen, deswegen mache ich das so.
Richtig, ja, verstehe ich.
Genau. Und dann vielleicht noch, da versuche ich mich sehr hart, ob es den Fehler vermieden hätte, aber sich jedes Mal die gleichen Fragen zu einem Patienten zu stellen. Das schafft man meistens nicht in der Frühvisite, sondern wenn man die Patienten durcharbeitet. Aber ich stelle mir immer die Frage, wie ist er antiinfektiv behandelt? Ist die Dauer noch adäquat? Ist das Antibiotikum oder das Antiinfektivum, kann ja auch ein Antimykotikum sein, ist das noch adäquat? Ich stelle mir immer die Frage, wie ist die Thromboembolie-Prophylaxe oder Therapie? Passt die zu Nierenfunktion? Passt die zu den Diagnosen? Also zum Beispiel, warum hat er eine therapeutische? Hat er ein Vorhofflimmern? Wie ist der Chatsworth-Score? Hatte der mal eine Lungenembolie? Was für andere Gründe gibt es? Hat er eine mechanische Aortenklappe? Und. Oder ein Hit? Oder. Ich stelle mir immer die Frage, wie sind die Patienten ernährt, auch wenn ich sie schon 3 Tage kenne, ist die Kalorienzahl, wie ist das Phosphat, wie ist der Zucker dazu? Und dass man sich einfach, ich habe gar nicht ein Schema, was ich jetzt jemandem aufdrücken möchte, aber dass man sich wirklich da immer die gleichen Fragen stellt. Wie ist die Urinausfuhr? Passt die zu unserem Bilanzziel? Also sind wir in der Phase, wo wir die Patienten positiv fahren müssen, weil sie gerade einen Volumenbedarf haben? Sind wir in die Phase, wo sie das Volumen wieder loswerden müssen? Ja.
Ja. vor allem diese, ich finde das voll gut, weil es sind ja vor allem diese Dinge, die halt so Routine-Dinge sind, sage ich mal, hat der Patient eine Thromboseprophylaxe zum Beispiel, die halt, wenn man die vergisst, weil sie Routine sind, dann einfach sehr ernsthafte Probleme machen können, aber die halt sehr leicht vergessen gehen. Und deswegen macht das voll Sinn, das strukturiert bei jedem Patienten jeden Tag einmal anzugucken.
Ja, und aber auch die das Ändern, also wie ist die Thromboseprophylaxe und jetzt hat er, bei uns würde er im septischen Schock irgendwann einen Heparinperfusor kriegen, das ist bei uns so Standard. Braucht er den noch oder hat er gar nicht mehr so hohe Katecholamindosen, dass er einen Perfusor braucht, oder ist die Nierenfunktion wieder gebessert und wir können auf niedermolekulares Subkutan umstellen, weil die GFR mittlerweile stabil besser ist. Wie ist das Blutungsrisiko? Also es gibt so viele Fragen und die muss man sich eigentlich täglich bei chirurgischen Patienten täglich stellen. Also bei internistischen auch, unter einem anderen Aspekt. Bei den Konservativen. Ich will gar nicht, internistisch ist ja, ja.
Ich glaube, was du ja im Endeffekt machst, ist eine Re-Evaluierung.
Ja.
Also, und das finde ich, nehme ich für mich gerade irgendwie so ein bisschen mit, weil wir das im Rettungsdienst ja sehr häufig machen, weil der Status der Patienten sich relativ akut ändert. Aber dass wir auch re-evaluieren müssen, wenn der Status sich nicht so akut ändert, damit wir Änderungen erkennen, ist es ja auch total relevant.
Genau. Und deswegen hilft es auch ganz häufig, deswegen sind ja auch Übergaben gut. Muss man ja auch ehrlich sagen. Und am Ende ein Dreischichtsystem, glaube ich, einem Zweischichtsystem überlegen, weil es eine Übergabe mehr gibt. Und in dieser Übergabe jemand Neues sich den Patienten neu aufbaut. Und
sofern alle mitdenken.
Und sich andere Fragen stellt nochmal.
Und deswegen ist es auch gut, wenn du ein Dreischichtsystem hast, in dem, also ich weiß, dass es in manchen Krankenhäusern nicht anders geht und ich bin froh, dass ich in einem reinen Dreischichtsystem arbeite. Aber in einem reinen Dreischichtsystem hast du auch in jeder Schicht etwas mit dem Patienten zu tun und eine Verantwortung. Während du in einem Bereitschaftsdienst irgendwann da übergehst, muss ich jetzt noch was machen oder ist das, also so nach dem Motto, Patientenbetreuung ist Frühdienstaufgabe und ich mache jetzt nur Feuer austreten. Dann bist du halt in einem anderen Mindset, als wenn du weißt, ich bin jetzt 8 Stunden da und bin jetzt diese 8 Stunden da, diese Patienten zu behandeln. Versteht ihr, was
ich glaube, an der Stelle ist egal, ob 2- oder 3-Schicht, aber es ist halt Anwesenheit versus Bereitschaft.
Genau, du hast recht. 2 mal 12 Stunden Anwesenheit ist sicherlich auch was anderes als 8 Stunden plus 16 Stunden Bereitschaft. Weil sonst in den sehr schnell, glaube ich, der Anspruch kommt, wie vielleicht auch bei Thomas, die Arbeit muss im Frühdienst gemacht werden, danach ist hier sowieso nur noch Feuer ausmachen. Und
Hauptsache gucken, dass keine Patienten sterben.
Und vielleicht Neuaufnahmen, aber nicht mehr hier. Und das ist in einem richtigen Schichtsystem, glaube ich, anders.
Also wir haben ja 12-Stunden-Dienste und ich hatte nie das Gefühl, also auch mit Präsenz auf der Intensiv und man geht da nicht in ein anderes Zimmer und keine Ahnung, und schreibt seine Arztbriefe am Stützpunkt, das ist auch manchmal schwierig, gerade im Vormittags, wenn du irgendwie da halt immer sitzt, ne, und immer ansprechbar bist, hat Vorteile und Nachteile, aber ich sehe deinen Punkt mit den häufigen Übergaben, der ja auf der einen Seite auch als Kritik genutzt wird manchmal, dass halt Sachen verloren gehen, weil halt irgendwie es ständig zu Übergaben kommt. Aber ich finde das, was du gesagt hast, total relevant, zu sagen, naja gut, aber dafür übergibst du halt auch und jemand Neues guckt sich den Patienten an und schaut, passt es alles?
Genau. Also ich glaube,
wenn man halt mitdenkt.
Genau, jede Übergabe ist eine Chance, Fehler auszumerzen. Und jeder neue Kopf, der sich in den Patienten eindenkt. Er muss sich in den Patienten eindenken. Aber das ist halt so ein bisschen das Fahren.
Gut, das erwarte ich aber grundsätzlich in der Medizin, dass wir für unsere PatientInnen irgendwie versuchen, alles zu geben, auch wenn das mit Sicherheit im System nicht immer so einfach ist und uns manchmal schwer gemacht wird und man schnell zu einer gewissen Fatigue irgendwie neigt. Gerade wenn man sehr, sehr viel arbeitet und sehr viele Dienste hat und sehr viel einfach nur noch Medizin, dann ist das manchmal schwierig, so dran zu bleiben, habe ich das Gefühl.
Deswegen dürfen Übergaben auch kein Schaulaufen sein. Das ist
ganz wichtiger Punkt.
Und gleichzeitig müssen die jungen Assistenten, ich sage jetzt mal jungen, weil ich glaube, die Älteren stehen mehr drüber, auch damit klarkommen, dass kritische Nachfragen nicht Kritik an der Person sind, sondern an einem, ich will Fehler
verstehen.
Ich will verstehen und gegebenenfalls Fehler in unserer als Teambehandlung aufdecken und nicht in Fehler in deinem Handeln.
Ja. Ich glaube, da kommt es aber vielleicht auch drauf an, wie du es rüberbringst. Weil wenn du das so rüberbringst, dann ist wahrscheinlich auch niemand wirklich persönlich angefressen. Es gibt aber ja durchaus auch schon so Sätze irgendwie, naja, auf dem L-Schein soll ja nicht hinterher D. Spieß als Todesursache stehen. Ne?
Ja, okay, ja, also, ja. Sowas Provokatives, aber es darf halt...
Das war übrigens Thomas Wiesmann und der hat es nicht ernst gemeint. Das wollte ich jetzt nur mal so sagen, aber
es muss halt erlaubt sein zu sagen, okay, wie haben wir ihn denn jetzt ernährt? Und auch wenn das die Leute vielleicht aus der Komfortzone holt, ist es ja vielleicht einfach nur also einmal ist es was Edukatives, vielleicht in der Visite dann ein bisschen bloßstellend, aber Edukatives im Sinne von, denk da nächstes Mal drüber nach, bitte.
Ja. Aber man lernt ja davon,
genau,
auch selber.
Genau, und zum Zweiten machen wir als Team jetzt hier gerade was falsch? Oder können das besser machen?
Ja, ich glaube, das hat was mit Übergabekultur zu tun irgendwie und dass auch jedem, egal wie klein er sein mag, es gestattet sein muss, eben auch kritische Nachfragen zu stellen, auch der Pflege.
Ja.
Und ich glaube, wenn dieses Speak-up auf einer wertschätzenden Art und Weise wirklich vom gesamten Team gelebt wird, dann wird halt auch, fühlt sich dann auch keiner bloßgestellt.
Ja, ja, ich glaube, das lässt sich nicht komplett vermeiden. Also will ich auch ehrlich sein. Ich glaube, dieses Bloßstellen, das kommt immer wieder vor. Aber wenn der Teamgedanke im Vordergrund steht, ist es deutlich besser, da gebe ich dir recht. Ich glaube aber, man ist eine Illusion, eine kritische Übergabe zu machen, ohne bei gewissen Leuten auch das Gefühl, ich fühlte mich auch schon bloßgestellt. Und
ich auch,
auf jeden Fall.
Und daraus habe ich eher gelernt und habe gesagt, okay, das will ich nicht normal. Nächstes Mal weiß ich das. Ja, Punkt.
Ja,
manchmal merkt man ja auch irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, war das nicht so klug, ne?
Ja.
Und dann kriegst du halt gesagt so, ja, nee, war nicht so klug. Und dann ist man auch so selber so, ja, sehe ich ein, alles klar.
Ja.
Mach ich nicht nochmal. Ja, zum Glück halten viele Patienten ja auch sehr viel Arzt aus und Ärztin, was aber nicht unser Anspruch sein sollte. Jetzt mal ganz klar formuliert.
Also, am Ende, Thomas, es gibt keine Patentlösung und für euren Übertragungsfehler sicherlich keine, aber Struktur, Aufmerksamkeit und kritisches Denken.
Reevaluation.
Ja. Und ja.
Aber cooler Fehler, vielen Dank fürs Einsenden.
Ja. Gut. Ich glaube, damit sind...
Ich brauche noch ein Codewort.
Codewort.
Käse.
Faktor 5.
Achso.
Leiden.
Nein. Nee, dann weißt du es.
Käse finde ich gut.
Käse, okay.
Käse.
Weil wir vorhin schon keine Pizza hatten, meinst du?
Genau.
Ja, was wäre eine Pizza ohne Käse?
Da sagst du was.
Thomas hat aber lange gedauert.
Ja.
Okay. Das lasse ich genauso drin.
Bitte. Kommen wir zum Ende dieses Podcasts. Es freut mich, wenn es euch gefallen hat und ihr bis zum Ende zugehört habt. Wenn euch gefallen habt, was ihr hier hört, dann lasst uns doch eine positive Bewertung auf den Podcast-Plattformen da. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, fördert uns über unseren Förderbutton auf unserer Homepage. Wenn ihr die CME-Punkte beziehungsweise die Teilnehmerbescheinigung haben wollt, dann habt ihr jetzt 4 Codewörter. Gebt ihr auf unser Formular ein in der richtigen Reihenfolge mit eurer richtigen einheitlichen Fortbildungsnummer. Und das Ganze bis zum 15.11. und dann bekommt ihr 3 CME-Punkte. Gut geschrieben. Genau. Und wenn ihr die CME-Punkte nutzt, dann werft uns doch bitte was in den Topf, weil es schon ein Zusatzaufwand für uns ist. Und wir auch nächsten Monat wieder mit dem Team wegfahren wollen und ein Wochenende zusammen verbringen wollen.
Wup, wup.
Das stimmt.
Und
das ist immer sehr schön, weil wir uns sonst nie haptisch sehen.
Das stimmt. Haptisch.
Das klingt falsch.
Live und in Farbe.
Und bunt.
Und haptisch. Guter Sahne.
Also, ihr klingt jetzt so, als würde, also, oh Gott.
Rippenkuscheln.
Es ist so ein, klassisches Ding von mir. Ist auch egal.
Schön, Dana. Ja. Wirklich schön. Ich freue mich. Wenn man jetzt noch die Gruppenzusammenstellung kennt.
Ja, die verraten wir jetzt nicht.
Gut. Schön, dass ihr dabei seid und wir schließen mit den Worten Pin-Up-Dogs, Don't Panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.